Okay, clap. Und es geht los. Ich drop den Beat und sag herzlich willkommen, meine Damen und Herren, beim heutigen Hochkultur-Podcast. Mein Gast heute ist ein Rapper, ein Weed-Connoisseur, ein Businessman, ein Repräsentant der modernen Rap-Kultur, ob man es Trap oder wie auch immer nennt. So. Und ich bin froh, ihn kennenzulernen. Wir hatten in letzter Zeit sehr viele interessante, inspirierende, austauschende Gespräche. Und jetzt ist er hier. Marvin Game is in the house.
Dankeschön.
Ah, du bist auch noch natürlich ein Host. Du bist natürlich auch noch ein Host, der selber viele Formate online hat.
Auf jeden Fall. Saß jetzt lange nicht mehr auf der Seite beim Interview. Schon wieder eine Weile her.
Ja. Wie ist das für dich? Was ist dir lieber, Interviews führen oder Interviews geben?
Oh, ich weiß nicht. Eigentlich mal würde ich sagen, ich mag beides nicht so. Ja. Eigentlich. Aber andererseits rede ich auch voll gerne. Deswegen würde ich lieber Interviews geben. Ja. Weil Interviews führen ist immer... Man ein bisschen hält man sich vielleicht schon zurück, weil es geht ja irgendwo um den Gast. So, und gerade in Hotbox, wenn auch immer, das ist ja nicht nur Interview, sondern man rappt auch noch, dann ist es immer so ein bisschen...
Und smoked.
Ja, und smoked. Also es ist immer noch eine andere Situation als einfach nur Frage-Antwort, wo man sowieso irgendwie ein Gedanke kommt von hier und dann kommt ein Gedanke von da und dann erzähle ich irgendwas, was mir passiert ist und er erzählt irgendwas, was ihm passiert ist und es hat nicht mehr so diesen Interview-Charakter.
Nee, ist eher so eine Situation immer, ne?
Also
bereitest du dich vor, also hast du immer Fragen für die Hotbox, für die Gäste?
Ich krieg von 16 Bars immer so eine Vorbereitung, wo da ein bisschen was steht, aber eher so, das hat er gerade rausgebracht, das war sein Feature, von da kommt er. Manchmal gibt es dann so lustige Facts, die vielleicht in der Insta-Story letzte Woche passiert sind, die irgendjemand bei 16 Bars halt gesehen hat. Aber sonst ist meine Vorbereitung, mittlerweile bereite ich mich auf das Rappen, was in der Hotbox ist, eigentlich immer vor, weil wir so viel Hotbox drehen, dass ich nicht mehr so, welchen Part rappe ich jetzt, sondern ich will schon probieren, nicht denselben Part mehrmals zu rappen, auch wenn es schon, keine Ahnung, bestimmt 5-10 Mal passiert ist, dass ich ein Part oder ab der Hälfte dann zu irgendeinem Part geswitcht habe, den ich schon mal gerappt habe oder so. So bereite ich mich vor. Und Joints bauen.
Und dann auch die Akquise betreiben. Ne? Also man muss ja auch gute Grassorten stellst du ja auch immer auf für die Gäste.
Das
und so. Also
ist schon, auch die Vorbereitung,
Viel so Liebe für Gastfreundschaft auch irgendwie in deinem Ding. Ne? So, also ich, ist dir ganz wichtig.
Vielleicht liegt es daran, dass ich es halt erst von der anderen Seite kannte, also dass ich erst als Künstler interviewt wurde und eigentlich alle Interviews scheiße fand. Fast alle, natürlich habe ich ein paar coole Interviews gegeben, auch Shoutout TV Straßensound und so, richtig, also nice Interviews, aber auch da die Gastfreundschaft, ist unglaublich. Da wird es immer herzlich, immer höflich, wenn es drauf ankommt, wirst du irgendwo abgeholt, wirst du, jetzt nicht nur generell bei denen, sondern für mich war das dann so wichtig, ich habe immer gesagt, der Künstler soll sich fühlen, als ob sein Arsch gepudert wurde, aber niemand hat seinen Arsch berührt. Niemals, bloß nicht. Weißt du, ganz weit weg von seinem Arsch, aber er soll trotzdem so nach Hause gehen. Und er soll im Idealfall irgendwo noch erzählen, ich habe hier noch 5 Gramm Weed geschenkt bekommen und habe noch einen Pullover bekommen und dann haben die mich noch mit dem Shuttle wieder ins Hotel gefahren. Und weil es ist einfach schön, Komfort zu bekommen. Und wenn man als Künstler irgendwo eingeladen ist, dann geht es ja irgendwo um einen. Und dann kommt jemand und ist schlecht vorbereitet, weiß nicht viel über dich, ist vielleicht sogar mega awkward und will so seinen journalistischen Anspruch hier an irgendein Interview stellen und es wird immer ganz schnell komisch.
Ganz
schnell. Jetzt habe ich schon den Faden verloren, aber mir ist es auf jeden Fall lieber, so normale Gespräche zu führen.
Ja macht Sinn auf jeden Fall. Wir haben uns ja auch auf eine lustige Weise kennengelernt vor ein paar Jahren. So mein Homie DJ Vito hatte seinen Birthday Bash, den er relativ regelmäßig gemacht hat über viele Jahre. Und da waren immer so ganz viele Gruppen, die da aufgetreten sind. Und irgendwie ist er auch an euch rangekommen. Ich weiß gar nicht mehr, was die Connection genau war.
Über Chima.
Ja, genau, über Chima Ede. Genau, Chima Ede ist aufgetreten. Der hat irgendwie euch dann auch noch mit an den Start gebracht. So, da haben wir uns kennengelernt. Und dann standen wir im Backstage und eigentlich warst du so auf, hey, ich bin Marvin und so, ich hatte deinen Namen auch schon gehört irgendwie, vielleicht wart ihr auch schon an dem Abend aufgetreten, also irgendwie auf jeden Fall
ich weiß nicht, ob ich gebucht war, aber ich war auf jeden Fall auf der Bühne.
Ja, auf jeden Fall und ihr habt auch hart abgerissen.
Zwei Auftritte sogar, ich hatte noch so eine Clubshow am selben Abend.
Und dann war irgendwie das Ding so, dass irgendwie, es geht ja oft, wenn du Leute kennenlernst, entweder so Love oder Hate. Und das war irgendwie so ein geiles Mittelding, weil es war kein Hate, aber du hattest so ein Problem mit irgendwas, was ich gemacht habe oder beziehungsweise mit der Darstellung von, ich habe mit Chefcat so ein Album gemacht, so in 2 Tagen mal im Red Bull Studio, so über Nacht. Und da haben wir auch überwiegend so, also 5 Beats waren das. Das waren alles so Trap-cloudige Beats. Und wir haben eigentlich relativ Freestyle-mäßig, also so alles on the spot geschrieben und eigentlich coole Songs gemacht, aber der Hauptsong war so ein bisschen albern, so dieses Punani Tsunani. Und da haben wir auch noch ein Video dazu gedreht, was so ein bisschen diese Faktoren unterstrichen hat, so, wo ich ja. mir gar nicht so viel bei gedacht habe. Irgendwie so, weißt du, ein paar Fake-Goldketten umgehängt und irgendwie dann noch eine Alte an der Stange im Red Bull-Studio tanzen lassen und so. Und das fand ich super interessant und hat mich auch, also hat dich sehr in meiner Gunst irgendwie steigen lassen, dass du so zu mir ankamst und meintest, ey, ich habe das gehört, was ihr gemacht habt und da sind echt ein paar geile Songs drauf, aber diese Hauptsingle ist voll scheiße, ihr macht euch voll lustig über unsere Art von Rap. So, und das war natürlich in meinem Kopf erstmal so, weißt du, erstmal als jemand, der es eh schon so lange macht, weißt du, und auch der sich bewusst ist natürlich, dass aller Rap immer von irgendwo anders kommt, bis er hier ankommt, war ich so ein bisschen so, wieso? Ich meine, ihr macht ja auch nur, was die da drüben machen sozusagen und ich mache das jetzt eben auch und was ist jetzt das Problem? Und dann habe ich ja auch eure Show gesehen und so gesehen, so nee, das ist wirklich bei euch, deiner Generation, deinen Jungs, mit denen du so aufgewachsen bist und in diesen Musikkontext reingewachsen bist, das ist genauso natürlich wie für mich meine Art von Hip-Hop natürlich war. Das ist einfach Boom-Chuck, ja. Wir freestylen, wir stehen im Cypher, da ist ein DJ, der scratcht.
Genau, das war ja, glaube ich, auch, warum mich das überhaupt triggert.
Genau,
warum,
voll.
Dass ich mir denke, dass jemand wie du und Chefcat, zwei richtige Künstler, die voll die krasse Sozialisierung mit Musik haben, die so viel verschiedene Musik auch schon gemacht haben und erlebt haben, machen sich über diese Musik jetzt lustig.
So, also obwohl ich immer noch betonen muss, dass ich es nicht so empfand. Also er immer fand, wir haben uns dann über uns selbst lustig gemacht, als über das komplette Genre. Aber ich fand es eben super interessant zu sehen, dass du, weißt du, so mit was für einer Passion du so für die Kultur einstehst. Und auch als ich dann die Show gesehen habe und einfach so gesehen habe, wie ihr das schon, das war jetzt schon 5 Jahre her oder so, oder 6 oder 7 oder so, auf jeden Fall.
15 oder 16.
Genau, und da, ihr hattet das Autotune-Ding schon voll am Start, auch für live. Und das war einfach wirklich so, die Art, wie die Crowd auch reagiert hat mit eurer Musik, war auch voll so ein New Wave-Ding, weißt du, war auch echt voll anders als alles andere an dem Abend. Und da war ich so auf, okay, nee, das begreife ich und respektiere ich krass. Genau. So. Und das finde ich auf jeden Fall cool. Und dann auch seitdem wir jetzt in den letzten paar Monaten ein bisschen mehr Kontakt hatten, ist mir auch so aufgefallen, du bist auch einfach, hast du so krasse Leadership-Skills irgendwie, ne? Also du bist auch in deinem Team irgendwie, so hast irgendwie so geschafft, so viele Leute um dich zu scharen und bist so ein bisschen in deiner Welt, glaube ich, was ich so in meiner bin. Weißt du, einfach jemand, der so seine Plattform hat, irgendwie immer am Hustlen ist, aber es ist auch ganz wichtig, super viele Leute mit reinzubringen.
Und halt nicht irgendwelche Leute.
Ja, genau. Also genau
die richtigen Leute an den richtigen Stellen, Leute, auf die man sich verlassen kann, Leute, die aufrichtig und ehrlich sind. Und wenn man aber irgendwie, also das war ja auch schon, bevor es irgendwie erfolgreich war, weil man, was ich immer gemacht habe, ob es jetzt Rap war, irgendwann habe ich dann auch mal Videos gemacht oder Partys veranstaltet und so. Und es haben sich immer irgendwelche Leute halt so da rangehangen oder haben sich drumherum gebildet. Ja. Aber wenn es um die Musik geht, war es nie so ein Business oder Geld machen oder so, sondern es war einfach nur, ja, wir wollen hier irgendwie geilen Scheiß machen. Und dadurch hat sich so ein geiler Kern gebildet an Leuten, die Musik miteinander erstmal machen. Wenn es dann um die Mischer, Produzenten und Künstler halt so bei uns geht, aber dann weiter darum, dann um die Fotografen, Videografen, die auch alle so, oder was heißt alle, zumindest der Kern schon am Start war, wo wir uns nur unsere Schulden geteilt haben.
Ja.
Und diese viele Leute sind halt bis heute mit am Start und weil wir immer eine sehr transparente, ehrliche, coole Art miteinander haben, ist es so, bleibt es halt auch dabei.
Ja, aber sowas muss man ja auch irgendwie lernen. Ne? Also hast du irgendwie eine Erklärung dafür, warum du so in deinem Umfeld sozusagen, weißt du, ich frage mich das eben auch manchmal bei mir, weißt du, ich war als Teenager und als Kind, also wenn ich zurückdenke, meine ganzen Komplexe, weißt du, und alles Negative in mir, so gerade so mangelndes Selbstwertgefühl, überschattet in meinem Rückblick total mein Skillset, weißt du? Ja. Und trotzdem habe ich aber irgendwie so einen Impuls gespürt, so dass, weißt du, dass meine Leidenschaft mich dahin getrieben hat in diese Position, wo ich dann auf einmal trotz so viel Unsicherheiten und so, weißt du, so in so einer, okay, jetzt bin ich auf einmal der Boss, ich kann Leuten Jobs geben.
Keiner mit. Oder natürlich kriegen die Freunde mit oder mit denen man drüber redet oder wenn die Leute nah an dir, mit dir arbeiten, aber keiner deiner Zuhörer sozusagen oder auch nicht jeder Einzelne im Team kriegt jeden Zweifel, den du irgendwo in dir hast, mit. Aber alle müssen irgendwo mit dir, an dir und deinen Projekten arbeiten. Das ist schon eine sehr große Verantwortung, mit der es, glaube ich, oder für mich auch sehr schwer ist, irgendwie umzugehen und zu sagen, ja, ich bin hier der Chef und du machst das und du machst das. Das ist mir eine der unangenehmsten Positionen, die ich mir vorstellen kann, mit Leuten zu reden.
Ja, aber genau, ich glaube, aber wenn es auch die richtigen Leute sind, dann redet man ja auch nicht mit denen in so einem Befehlston, sondern es ist genau dieses Augenhöhe-Ding. Ne?
Ob es jemand ist, der eine Grafik macht oder ob es jemand ist, der mir finanziell möglich macht, dass ich mein Album machen kann, ich rede mit denen auf derselben Ebene.
Ja.
Und vielleicht ist das einer der Skills, die wichtig dafür sind. Und ich glaube auch, so ein bisschen dieses Best of Both oder Best of All Worlds so zu sein. Ich bin irgendwie in Moabit aufgewachsen, war dann aber auf einer Privatschule. Bin von der Privatschule rübergewechselt auf eine staatliche Sportschule, die übertrieben asozial war.
Okay.
Und also parallel zur Schule, wo irgendwie viele gut betuchte Leute waren, dann wieder aber nach Hause, nach Moabit, ins Studio, wo dann so überall Dealer an jeder Ecke, und das ist irgendwie so die Perspektive. Und dann auf der Privatschule, ich muss halt lernen, mit dem einen reden zu können und mit dem anderen reden zu können, ohne mich prügeln zu müssen oder ohne dem bewusst auf die Füße zu treten oder was weiß ich. Und da, glaube ich, ist es dann halt mir auch heute irgendwie einfach, dass ich ein Interview mit, weiß ich nicht, einem Ami-Rapper führen kann oder aber auch ein Interview mit einem meiner Homies. So, das ist einfach mir irgendwie immer schon so völlig egal, wer du bist eigentlich. So, solange du cool bist und es interessant ist, sich mit dir zu unterhalten, kann das Gespräch stundenlang dauern.
Ja, ich glaube, Selbstreflexion ist auch so ein wichtiges Ding. Oder? Also genau über die, wenn es um dieses Feingefühl geht, mit Leuten zu interagieren. Nicht nur so, was denke ich mir, so, sondern auch spüren, ne? So, wie kommt was an. So.
Ja,
und als wir neulich mal geredet haben und du erzählt hast, wie du dir so dein ganzes Business-Konstrukt aufgebaut hast, fand ich es eben auch so, wie alt bist du noch?
29.
Fand ich es eben so tierisch krass, so dass du so selbstreflektiert bist, auch wie du deine Zeit aufteilst, weil ich meine, man kommt in dieses Game, kennt erstmal irgendwie keinen, dann lernt man langsam Leute kennen, dann kommen eigentlich gerade so dieses Wissen, weißt du, was sind gute Deals, wie funktioniert dieses Business, das ist ja alles immer nur je nachdem, wen du, weißt du, triffst, entweder sind schlechte Infos oder gute Infos, so, und letztendlich muss man immer aus seinem eigenen Prozess irgendwie ganz viel lernen.
Und sich so Jahre später anzugucken in dieser Situation, so mit dem Wissen von jetzt, was du halt hast, weil du diese und diese Leute oder diese und diese Deals schon hattest, siehst du den Typen damals und verstehst vielleicht auch, okay, natürlich, ohne dieses Wissen machst du das vielleicht mit, oder was bei mir dann der Fall war, hinterfragst du es so hart, dass du dich nur noch dagegen stellst und mit Mittelfingern durch die Industrie läufst, dir vielleicht auch die eine oder andere Tür zumachst dadurch, aber durch diesen Tunnelblick halt auch irgendwo dann das Independent-Ding einfach so weit aufgebaut hat, bis es funktioniert hat. Mhm. Zum Glück oder zum vielleicht auch zur Bestimmung, weil man einfach nur gemacht hat und das dann halt dahin geführt hat.
Aber du hast immer Independent, also hast du das nie bei irgendeinem Major unterschrieben gehabt, oder?
Also ich bin halt bei Belief im Vertrieb so die ganze Zeit, war mit allen mal irgendwo am Tisch und hab mir überall mal Verträge angeguckt. Aber auf der Ebene, wo Künstler bei Labels signed und, weiß nicht, 80% abgibt und sämtliche Verantwortungen abgibt, weiß ich nicht, dafür bin ich dann vielleicht doch, da will ich zu sehr Kontrolle über meine Sache haben und hab die halt auch schon. Also ich könnte jetzt gar nicht 10 Songs irgendwo abgeben oder so, wie, ich habe neulich mit einem Künstler gequatscht, der Popmusik macht, und der sagt, der schickt dem Label 20 Songs und dann sagt das Label, ja, den und den nehmen wir. Mhm. Und so entsteht dann dein Album irgendwann, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Ja, das ist so echt, und, ist echt schlimm.
Und so war dann oft das Gespräch mit Label zu mir so, ja, okay, können wir dir dann vielleicht anders helfen? So, gibt's eine andere Art von Partnerschaft oder willst du Booking oder willst du Merch oder so? Und so habe ich mir dann halt ein bisschen was hier geholt, ein bisschen was da, ein bisschen was da und irgendwie ein geiles Team aufgebaut.
Aber wie hast du so wann hast du angefangen? Also wann, mit wie vielen Jahren sozusagen warst du das erste Mal auf der Bühne oder hast du released?
Das erste Mal.
Also als Marvin Game richtig ist.
Als Marvin Game habe ich mit 2007 mein erstes Mixtape rausgebracht.
Vor 13 Jahren so, also schon noch als Teenager.
Ja, safe. Ja. Mit 16.
Was war das für ein Business-Konstrukt? Also, oder was hast du da für Leute um dich rum gehabt?
MySpace.
Okay, ja,
gut. Das war Morten. Also mein Bruder Morten und Max, Mr. Max aus Moabit, die beiden haben zusammen gerappt. Beziehungsweise die haben beide für sich gerappt und haben dann irgendwann einen Tape zusammen gemacht. Und ich war dann da gerade so 15 oder so und war dann für mich halt voll cool, mit meinem älteren Bruder abzuhängen, der 18, 19 war und so, und die rappen. Und ich fand es halt auch interessant. Rap-Musik hat mich die ganze Zeit irgendwie begleitet und fand es immer cool zu sehen, was er da macht. Und dann haben wir einfach nur in der alten Wohnung in Moabit, die jeder, der uns aus der Zeit oder eigentlich auch fast bis heute kennt diese Wohnung, kennt diese Couch, kennt diese Küche, kennt auch noch die alte Booth in der Kammer, wo später nur noch Wasserflaschen da drin standen. Da haben wir einfach Mucke gemacht. Und irgendwann kam uns die Idee, weil wir ja Moabiter sind und die 21 überall hochhalten, komm, wir releasen jetzt jeden Monat am 21. ein Mixtape mit 21 Songs. Wow. waren ja aber auch eine große Crew da irgendwann. Es waren jetzt nicht nur Morten, Max und ich, sondern da kam dann noch Hang war noch dabei und Zack und Jay Delicious und bla. Das war ein riesen Konglomerat, haben wir immer gesagt, von Rappern oder Künstlern. Viele Rappen haben gar nichts mehr mit Rap zu tun von damals. Aber da hat es für mich so angefangen. Da bin ich Rapper geworden. Jeden Tag rappen, jeden Tag Battle Raps schreiben, jeden Tag Punchlines. So.
Das war dann ja noch so ein bisschen, was sagst du, 2007?
Ja.
Das war dann ja eigentlich so quasi das schon noch entweder so Peak oder schon so leicht absteigend, aber auf jeden Fall noch Agro-Ära. Ne? So?
Also, ach
so,
ja.
So Berlin war doch, also, oder?
Aber da war Agro schon so, da war Agro schon,
war schon ein bisschen
groß, schon ja, fast, doch, genau. Fast so ah, okay. Sellout, wenn man ja. Sie vergleicht mit wie sie ins Game gekommen sind. So. Aber trotzdem. Ich dachte jetzt nicht, dass du Agro sagst, sondern dass du generell das gesamte Rap-Game ansprichst, was ja komplett abgeflacht ist da. Ja. Da war ja dann irgendwann, das waren ja genau die Jahre.
Ach, waren das die Jahre?
2007 bis 2010. Stimmt, oder 11.
Da habe ich auch kein Album released in den Jahren. Ja.
So die Zeit, in der mit Rap halt gar kein Geld gemacht werden konnte, zumindest was mir Leute erzählt haben. Ja. Und in so einer Zeit auch anzufangen zu rappen, wo du so, du kannst gar nicht mit Rappen Geld verdienen. Ja. Ach, so ein Quatsch, Digga. Lad mal deinen Song bei MySpace hoch und erzähl mir mal was von Geld verdienen mit Rappen. War ja gar nicht, stand irgendwie gar nicht im Raum.
Aber eigentlich ein Vorteil, ne? Das, was ich jetzt auch immer so sage, wenn Leute mich fragen, so dieser Vergleich alte Zeiten, neue Zeiten, sage ich so, okay, jetzt haben Künstler die Chance, von zu Hause aus Stars zu werden, ja. Wenn das Talent und die Rahmenumstände es irgendwie zulassen. Und andererseits haben sie fast nicht die Chance, die Leidenschaft zu entwickeln, losgelöst von einem Karrierewunsch, was bei mir eben komplett so war, weißt du, weil keiner damit Geld voll verdient hat.
Genau, als ich, das darf nicht ums Geld gehen. Ja. Das ist so, wenn du anfängst, Musik zu machen wegen Geld, dann kannst du auch wieder aufhören. Mhm.
Aber dann sieht man irgendwann, dass Geld gemacht wird und irgendwie, oder, also bei mir war es so, ich hatte gleich den ersten Deal, der war super schlecht, so wo das Mittellabel, also ich hatte immer gute Erfahrungen mit Major-Labels, weil die immer eingehalten haben, was sie gesagt haben, so was man für einen Vertrag unterschreibt, weiß man ja vorher so. Ja. Und aber ich habe dann so einen Mittelmannsvertrag unterschrieben oder wir als Dynamite Deluxe bei so einem Indie-Label in Hamburg, die dann irgendwie 60% von all dem gekriegt haben, was das Label uns ausgezahlt hat. Und okay. Aber auch so, der hat uns das so hingeschoben, so auf, ey, ihr müsst hier nur unterschreiben, damit ich für euch mit EMI dealen kann. Und wir haben das nicht zum Anwalt gegeben, das war auch so ein Mentor-Typ für uns, weißt du, so ein bisschen so eine Vaterfigur so im Scheiße. Musikalischen Sinne. Und der hat uns einfach echt so ein paar hunderttausend Euro abgezogen für eine Unterschrift. So, deshalb musste ich denn das so lernen. So. Aber wie war es für dich irgendwie? Weil ich meine, was eine der Sachen, die ich sehr besonders an dir finde, ist eben, wie businessaffin du bist und wie gut du scheinbar irgendwie einfach Sachen betrachten kannst. Okay, das bin ich als Rapper, das bin ich als Businessman, das bin ich als CBD und Kram. Weißt du so?
Probier meine Persönlichkeiten irgendwie alle in den Griff zu bekommen. Da. Aber...
Aber hast du irgendwie, ich meine, was ist so der Hustle? Also eine Sache, vielleicht deine Mom, da hast du mir eine geile Story erzählt, dass sie früher, weil ihr seid viele Geschwister, ne, vier?
Ja, genau, wir sind vier Geschwister.
Und sie hat
meine
Lego.
Mama hat halt irgendwie, ja genau, die hat, das ist eine von tausend inspirierenden Sachen, die meine Mama gemacht hat oder wo wir vielleicht auch inspiriert wurden, Hustler zu werden. Die hat, anstatt einfach nur Spielzeug zu kaufen und das dann halt zwei Wochen später liegt es in der Ecke rum, immer Sachen gekauft und wieder verkauft. Zum Beispiel halt kistenweise Lego oder Playmobil oder Duplo-Steine und so. Und somit hatten wir halt immer die krassen Sachen, aber dann wurden die halt auch wieder verkauft. Ja. Oder dann hat sie so kistenweise Lego gekauft und hat dann die Anleitung geholt. Und wir haben die Sachen nachgebaut von den Anleitungen und dann konnte sie das als ganze Burg oder so am Ende wieder verkaufen.
Hammer Hustle.
Also super smart einfach. Super smart, weil sie hat halt immer probiert.
Kids sind immer entertained, haben immer was zu tun und finanzieren noch das Familienleben mit.
Genau, wenn du smart machst, dann verdienst du ja damit sogar am Ende noch Geld. So, das ist ja das Krasseste daran. Und sie war halt einfach auf, okay, wie kann ich denn meine Kinder großziehen, für sie da sein und trotzdem Geld machen, damit wir das noch wachsen kann oder so wir weiterleben können oder mal in Urlaub fahren können oder so.
Und das war ihr Grundspirit, also das fast viel von dem so dieser...
Ich glaube, da war auf jeden Fall der Kern von, warum Morten und ich Hustler sind, warum wir jeden Tag aufstehen und für einen Traum oder für eine Familie oder eine Leidenschaft, was auch immer es ist, irgendwas brennt da. Irgendwas ist, jeden Tag muss was gemacht werden und wenn mal ein Tag nichts gemacht wird, ist so... Ja, okay, und jetzt? So, das muss dann irgendwie immer wieder weitergehen.
Ja. Was machst du an den Tagen, wenn du irgendwie echt keine Inspiration hast als Künstler oder einfach auch vielleicht zu ausgebrannt mal bist, vielleicht zu, weißt du, zu lang?
Ja, wenn ich halt ausgebrannt bin als Künstler, dann setze ich mich an meinen Laptop und mache irgendwas für meinen CBD-Kram oder mache irgendwas für unseren Immer-Ready-Shop oder mache irgendwas für plane die Musikvideos mit oder organisiere, was auch immer dafür zu tun ist. Das ist ja für mich, da, natürlich ist das auch irgendwo kreativ, so wie ich mein Leben gestalte und wie ich jetzt in ein anderes Land fliege, um ein Video zu drehen oder was weiß ich. Aber es ist ja was ganz anderes, als aus dem Nichts etwas in deinem Kopf zu kreieren. Und an den Tagen, wo ich mich so fühle, als ob ich das nicht könnte oder heute nicht könnte, weil ich ausgebrannt bin, dann hustle ich irgendwas anderes oder guck Animes. So, das ist mein Flucht, mein Fluchtort.
Animes, krass. Ja. Und was ist sonst so, also in welcher Gewichtung ist so Privatleben und Business bei dir?
Ich weiß nicht so wirklich, also was Privatleben ist. Ich habe zwar ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Familie und sehe die auch die ganze Zeit und habe auch eine Freundin und Freunde, aber mit fast allen Leuten arbeite ich auf irgendeine Art und Weise zusammen. Also so, selbst meine Freundin directed meine Videos jetzt und, okay, nice. So, und produziert die auch. Also macht, es kommt, die kommt da gerade rein, die, eigentlich malt die Bilder. Und ist aber von, oh, okay, was ist denn mit bewegten Bildern? Oh, geil, Videos, so einfach. Und dann findet die sich da voll rein. Und jetzt gerade waren wir auch in Barcelona, hat die zwei Videos für mich directed. Super krass. Ich habe noch nie so mit so einem nice Team gearbeitet, wie das, was sie da auf die Beine gestellt hat. Also größtenteils die Leute, mit denen ich sowieso auch gearbeitet habe, aber wie sie es halt koordiniert hat und so und die Leute für die richtigen Sachen eingesetzt hat. Sehr krass.
Ja, Mann, ich war ja auch irgendwie mal bei mir in der Kunstwerkstatt neulich und das habe ich auch voll gefeiert, einfach dein Team zu sehen. So Hammer Produzent Kali, ne? Dein Bruder Morten und euer netter Kameramann noch, der euch da irgendwie die ganze Zeit gefilmt hat und so. Auf jeden Fall fühlt sich auch super familiär an. Ich merke auch immer gleich so, wenn Leute so ähnlich ticken einfach, weißt du, das ist irgendwie einfach so eine Art, irgendwie. Ich glaube, es hängt echt damit zu tun, wenn man so, hängt damit zusammen, wenn man so vom Ding her pure Leidenschaft getrieben ist, aber trotzdem irgendwie so ein Business-Mind hat, dass man, weißt du, so Leute zusammenbringen kann und so. Ich glaube, dann kommt genau dieser Vibe raus, weißt du, wo es eben auf Augenhöhe ist, wo es einfach die ganze Zeit Spaß bringt, sich nicht wie Arbeit anfühlt, aber man mega produktiv ist, weil irgendwie auch alle so getrimmt sind, dass ein guter Tag ist für mich ein Tag, an dem ich maximal viel erschaffen habe, nicht an dem ich maximal viel Geld verdient habe, sondern wirklich so ein Tag, wo ich einfach weiß, ey, Alter, der Song ist so krass, das Bild ist so krass, was auch immer ich gemacht habe. So. Das finde ich auf jeden Fall mega.
Ich glaube, das ist bei all den Jungs da derselbe Antrieb. Ja. Da so Morten und Kali sind so musikalische Genies, die in ihrem Leben nichts anderes machen. Die machen jeden Tag auf und dann beginnt der Tag mit, wir sagen immer Samples hören, Morten sagt, hey, ich höre doch Musik. So, weißt du, so auf, das ist schon ein ganz anderer Film geworden. Die machen wirklich da jeden Tag sind die am Produzieren. Morten und Kali mixen ja auch selber, also Morten immer weniger, aber Kali hat sich innerhalb von einem Jahr in Berlin bei uns halt komplett Mix und Master angeeignet.
Der ist super jung, ne?
Ja, ich glaube 21 oder 20, 21. Er hatte gerade Geburtstag. Alles Gute nachträglich, Kali. Ja, der und Morten macht es halt schon. Jetzt, ich weiß nicht genau, seit bestimmt so 5-6 Jahren nichts anderes. So jeden Tag Musik.
Krass.
Und da, was da rumliegt auf Festplatten noch und jetzt der hat ja gerade 100 Songs dieses Jahr gedroppt. Aber selbst das ist so nur the tip of the iceberg. Mhm. Da gibt es noch so viel, was da alles an Musik rumliegt.
Kannst du mal erklären, wie so sich denn der Werdegang von dem Moment, wo du dann Rapper warst und irgendwie schon gemerkt hast, da bewegt sich irgendwas? Also irgendwann waren vielleicht die schlimmen Jahre, wo gar kein Geld zu verdienen war, vorbei und du hast gemerkt, so okay, weißt du, der Fame wächst, dein Name wächst. Und war dann erstmal, hast du dann erstmal alles auf die Karte gesetzt oder ganz früh auch schon angefangen mit quasi deinen Business-Moves, diesem Business CBD?
Kam ganz spät. Es war wirklich, also erst war es. Dadurch, dass wir auch selber Events veranstaltet haben, wo wir dann quasi uns selber gebucht haben und so. Aus der Zeit kam es, glaube ich, dass ich einfach nur auftreten wollte. Und egal, wo ich eine Bühne bekommen habe, Vorgruppe machen konnte oder sonst was, habe ich das immer mitgenommen. Und dadurch ist es dann so, habe ich gemerkt, okay, krass, ich kann hier auf dem Konzert, weiß nicht, Merch verkaufen. Oder habe ich dann später auch noch gemacht. 2018 war ich noch mit Crow auf Tour. Und dann bin ich nach meinen Shows vor die Tür gegangen und sag, Mixtapes, wer will ein Mixtape kaufen? Hydrated, out now, 10 Euro, heute Sonderangebot. Auf Marktschreier. Und hab halt Trauben um mich gesammelt und hab jeden Tag einfach noch ein paar Hunnis vor der Tür gemacht. Und so diese Art von schnell irgendwo das Geld gerade abgreifen, weil es da ist, in der Leidenschaft, die ich sowieso vertrete. Das war eher so der erste Business-Ansatz. auch als ich angefangen habe, CBD zu machen, war das für mich auch okay. Ich bin jetzt gerade irgendwie bekannt geworden in Deutschland. Ich habe 2 Alben rausgebracht, die ein paar Millionen Aufrufe haben. Ich habe diese Hotbox-Videos gemacht, die überall gesehen wurden. Was mache ich denn jetzt? So, gehe ich jetzt die ganze Zeit feiern, saufen, koksen, wie viele Rapper das machen, die Fame werden oder zumindest am Anfang ihrer Karriere, wenn es so losgeht. Oder ziehe ich mich halt irgendwie so ein bisschen zurück und dann bin ich erstmal ein halbes Jahr nach Amerika gegangen und habe mir da die Weed-Industrie angeguckt. Nicht nur das so, aber das habe ich dann einfach viel mitgenommen und habe mir da die Gedanken dazu gemacht, so was kann ich jetzt, wie kann ich Marvin Game weiter noch zu einer Marke machen? Wie kann ich da darüber hinaus, wer ich bin persönlich und wer ich in meiner Musik bin, was eigentlich fast das Gleiche ist oder genau das Gleiche ist, wie kann ich jetzt noch da ein Geschäft draus machen? Und dann kam mir diese Idee, eine CBD-Sorte zu machen. Kurz darauf ging es dann los, dass das so in Deutschland hier und da ein paar Läden gemacht haben. Kamen die Hanfbar-Jungs auf mich zu und wir haben das einfach gemacht. Bis heute ist das nicht so Business, wie ich mir Business als Business vorstelle, sondern es passiert halt einfach irgendwie alles und ja, da muss ich hier mal eine Rechnung schreiben und dann mal so. Und das ist nicht so, ich bin auf jeden Fall nicht so ein Geschäftsführer, der versteht, was da alles passiert.
Sondern du leitest mit Spirit. So.
Genau, es ist eher so das und ich probiere Leute um mich rum zu haben, die an der richtigen Stelle so was Buchhaltung oder was Account Management und so eine Sachen halt angeht, weil da bin ich, ich kann nicht mal eine Rechnung schreiben.
Ich
verstehe schon das alles und wenn ich mich jetzt daran setze,
nee, klar, wir könnten schon lernen,
könnte ich das machen.
Natürlich,
aber es ist, ich habe eine Barriere in meinem Kopf, wie ich das früher aus der Schulzeit vielleicht kenne, wenn du eine Barriere für Mathe oder Physik oder sowas hast, dass du es einfach nicht lernen kannst.
Ja.
So, du willst nicht.
Ja.
Und für so viele andere Dinge habe ich so viel Begeisterung und habe so Bock, die zu lernen, mach ich doch lieber das.
Ja, genau, das denke ich auch. Also, das war auch, was ich vorhin meinte, dass du einfach so irgendwie, als du mir neues Mal erklärt hast, wie du dein Business aufteilst, irgendwo war das so, da habe ich gesehen, so, das ist irgendwie albern, wenn ich jetzt nur Rapper bin, habe ich auch die anderen Businesses, weißt du so, und dann diese Marke. So, und dann hast du aber auch gesehen, so, okay, jetzt bin ich da zu viel in dem Business-Ding drin, da mache ich eigentlich Sachen, die könnte ich viel besser delegieren, weil es scheißegal, ob ich eine Rechnung oder E-Mail schreibe oder mein Homie, der das vielleicht viel besser macht, so.
Ja,
und dann dich wieder auch befreit davon. Also das finde ich eben so nice, wenn Leute schon so früh einfach, weil das muss dann ja Intuition sein, wenn du jetzt nicht sagen kannst, so, ey, ich habe mich genau an dem orientiert oder der Typ kam zu mir und hat gesagt, ey Marvin, du musst so und so machen. Sondern
ich habe mir manchmal so eine Sachen reingezogen, ich habe mich mit so Freunden getroffen, die Firmen leiten, die zu mir halt meinten, yo Bro, du musst das, hör mir mal zu, triff dich mal mit mir. Und dann ziehe ich mir das so rein, wie die so diese Pyramiden machen, mit hier, das ist der CEO.
Okay,
das
also
ist
war der schon Dings. So ein bisschen dieser.
Aber ich habe nichts davon verstanden und habe nichts davon übernommen.
Aber schon diesen Kern verstanden, so, okay, Marke. Alleine, dass man sich als Marke sieht,
das, weißt du? Da muss ich sagen, da ist eine, also das habe ich schon irgendwie immer, also zumindest seit ich angefangen habe, Mixtapes rauszubringen oder auch aufzutreten. Ich bin auf der Bühne, ich muss ja irgendwas repräsentieren. Sei es auch die Kleidung, die du trägst, jedes T-Shirt, jedes Item, was du anhast, ist irgendwo Werbung. So eine Sache,
ja, stimmt, habe ich schon, sowas, deine Generation wahrscheinlich schon viel bewusster
sowas
als schon bei
ganz
uns.
Früh, ja, genau, stimmt, sowas habe ich ganz früh verstanden. Aber da war, da hat auf jeden Fall Michael Jackson, der deutsche Michael Jackson, eine Rolle gespielt. Da war ich 2016, war ich viel bei ihm und habe da, also ich habe eine EP zu der Zeit gemacht und er hat mir bei den Videos geholfen und irgendwann hat er angefangen, mir so ein bisschen zu sagen, ja, guck mal, hier haben wir angefangen, diese Tafel voll zu schreiben auf guck, Marvin Game, boom. Und dann habe ich verstanden, was der Kern davon ist und warum man das macht. Und habe von da, glaube ich, seitdem sehr viel, so sehr viel bewusster darauf geachtet.
Ja.
Es ist aber auch ein bisschen Käfig manchmal, sich so eine Gedanken zu machen. Also erst recht, wenn du jetzt anfängst, Musik zu machen und vorher darüber nachzudenken, was deine Marke ist oder so. Und das ist, da mache ich zu. Dann gehe ich, also wenn ich so einen Tag habe, wo ich so denke, kann ich nicht ins Studio gehen. Ich kann nicht ins Studio gehen und dann irgendwas, das ist dann so langweiliger, unauthentischer Rap. Aber wenn ich einen Tag habe, wo ich einen befreiten Kopf habe und wo ich wirklich nur das, was in meinem Leben passiert, erlebe und nicht mir so viel Gedanken darüber mache oder was mir in Zukunft passiert, dann mache ich geile Mucke. Und so kann ich das irgendwie voneinander trennen, dass ich dann sage, okay, ich gehe jetzt halt einfach 10 Tage nach Hamburg ins Studio und mache nur Mucke. Muss zwar auch da manchmal dann morgens noch meine Posts oder meine E-Mails oder sowas machen, aber es ist dann so, okay, ich mache das jetzt eine Stunde und danach Handy am besten aus und einfach nur Mucke machen.
Ja.
Dann kriege ich es hin, so in meinen Künstlerfilm wieder zu kommen.
Und dieses CBD-Business, was du dir als Side-Hustle gesucht hast, ist ja auch ähnlich, wie ich mir ein Restaurant, was ich Neues geschlossen habe, aufgebaut habe und irgendwann gemerkt habe, scheiße, ich habe angefangen zu rappen, als noch das noch kein Beruf war, bin damit derbe erfolgreich und reich geworden und jetzt mache ich ein Restaurant auf und es ist viel schwerer, Leuten Essen zu verkaufen, als Rap darüber, wie geil ich mich selbst finde, weißt du? Das ist doch super absurd. Und du hast dir jetzt eben CBD ausgesucht, was ja auch so einen super weirden, semi-legalen Status in Deutschland hat. Ne? Also so wie ich es verstanden habe, sind alle Produkte, die nicht rauchbar sind, erlaubt. Also es gibt CBD-Öl und CBD-Salbe und CBD-Tee, der legal ist. Und diese Knospen, die man rauchen kann, sind je nachdem, wo man fragt. Wenn ich hier um die Ecke zu irgendeinem Späti in Berlin gehe, sagt er so, nee, Bruder, das ist natürlich legal. So, ich verkaufe das doch hier, da steht doch Preis drauf. So, aber dann weiß ich auch, dass die ständig irgendwelche CBD-Läden zumachen.
Die Lage ist, sie ist zwar mittlerweile relativ klar, aber trotzdem gibt es immer noch Razzien und gibt es immer noch Leute, die hier und da hochgenommen werden. Und teilweise wird man hochgenommen, weil man die falsche Verpackungsweise gewählt hat, die nicht richtig versiegelt war oder die als falsches Produkt beworben. Also wir haben es am Anfang auch als Tee beworben. Ich glaube, das war ein Problem. Ach so, okay. Es muss als Aromaprodukt oder so eingestuft werden. Du musst so dich um die Grauzone rumschlängeln. Und dann gibt es, glaube ich, mittlerweile einen Weg, komplett legal zu sein, selbst mit den Blüten. Aber ich blicke nicht so, das weißt du, da ist wieder das Ding, so Business ist dann wieder zu. Wenn jetzt jemand zu mir sagt, Bruder, das ist 100% legal und ich habe das gecheckt und so, dann kann ich ihm vielleicht glauben. Und dann kann ich da auch wieder richtig reingehen. Aber solange das Grauzone ist, schon problematisch. Einer der Homies, mit denen ich das gemacht habe, Marcel, der saß einen Monat in U-Haft. Und beide sind jetzt, Marcel und Badia, haben Bewährung bekommen, irgendwie 8 und 10 Monate oder sowas. Aber gehen noch in Berufung und mal gucken, was da noch am Ende passiert. Aber es ist crazy, wenn man dann sieht, andere Läden sind übertrieben erfolgreich und haben gar keine Probleme, haben keine Razzien. Und bei uns sind Warenwert von 100.000 Euro und Konten eingefroren und so eine Filme.
Hat das auch mit deiner Öffentlichkeit, meinst du, zu tun? Das ist irgendwie, wenn jetzt irgendein
wahrscheinlich
Silent Dude so einfach CBD in der Ecke verkauft, ist okay so, aber wenn du so irgendwie als Sprachrohr für dieses Thema irgendwie auch mit YouTube-Format und Songs darüber und jetzt habe ich noch das Produkt und so, glaubst du schon, dass es so ein bisschen so ein Instanzen in Deutschland gibt, die sowas dann checken? Ja?
Ich glaube, wir waren zu laut. Wir haben wir haben in Braunschweig, wo die eine Ladeneröffnung hatten, die Hanfbar, haben wir von irgendeinem, ich weiß nicht genau wer, Bürgermeister-Type, der da zuständig ist, eine Genehmigung bekommen, dass wir die ganze Straße absperren konnten, eine Bühne aufbauen konnten und dann waren da halt 300-400 Leute auf der Straße und haben da Konzerte gemacht, wir rauchen Joints und irgendwelche Kifferhymnen performt und auf einmal kommen die halt da mit 10, 20 oder ich weiß nicht mehr genau, Mannschaftswagen, also richtig Kolonne auf alle, voll bewaffnet und stürmen in den Laden und nehmen da Sachen mit, haben glaube ich auch noch ein paar Leute festgenommen und so. Und die ganze, das sind nur so Kids und Hippies. Alle sind so CBD, CBD. Und es war so, das hat auf einmal so einen revolutionären Charakter bekommen, aber ich glaube dadurch und natürlich auch durch, wir haben einen Werbeclip gemacht, ich habe in einer Hotbox und sonst was immer darüber geredet, das hat dann schon der eine oder andere, denke ich mal, mitbekommen und irgendjemand hat da ein Auge drauf. Aber vor, ich weiß gar nicht, ob ich das genauso sagen darf, vor Gericht war dann ein Polizeichef und da wurde gefragt, woher wusstet ihr, dass das illegal ist? Und dann hat der gesagt, ja, also wir haben uns angeguckt auf dem Revier und abgestimmt.
Naja, Demokratie, so. In full effect.
Weißt du, natürlich siehst du diese Knollen, hast keine Ahnung, ja, das ist Gras, natürlich. Als ich zum ersten Mal CBD-Knollen gesehen habe, habe ich auch gesagt, das ist doch Gras. So, riecht nicht gut, aber ist doch Gras. So, und ja, na klar, aber dass daraus dann folgt, dass wir mittlerweile, glaube ich, 8 Razzien hatten in unseren Läden. Und ja, keine Ahnung. Es ist ein spannendes Business, weil es ja, das Business ist gar nicht so wichtig, ist gar nicht so interessant. Natürlich ist es nice, damit Geld zu machen, aber viel wichtiger ist ja das Thema. Ja. Das soll ja verstehen, was CBD ist und dass CBD in so vielen medizinischen Bereichen hilfreich sein kann und eingesetzt werden kann. Seien es eben die Öle oder Badebomben oder sonst was, das ist... Ich benutze es ja auch manchmal. Ich habe in Barcelona so ein CBD-Öl gehabt, wo ich mir einfach morgens dachte, zum Frühstück, ja komm, ich gebe mir ein paar Tropfen davon, dann bin ich erstmal schlafen gegangen. Also das wirkt schon. Ja. So, das macht dich halt nicht high, aber es wirkt. Und wenn manche Leute, keine Ahnung, zum Beispiel Schlafprobleme haben, kann CBD auf jeden Fall helfen. Egal, ob sie einen Joint rauchen, Tropfen nehmen, sich einreiben oder sonstige Wege halt wählen.
Und gibt es für dich generell, also was jetzt nicht nur CBD, sondern auch generell Gras, also auch THC-haltiges Gras angeht, gibt es für dich du hast dich auch so lange damit beschäftigt und wahrscheinlich mit vielen Leuten Kontakt, die das konsumieren. Gibst du dich irgendein Argument noch, was überhaupt rechtfertigt, dass es illegal ist noch in Deutschland?
Nee, also nicht, dass es illegal ist, noch nie. Gab es für mich noch nie ein funktionierendes Argument. Aber dass es reguliert werden sollte und vielleicht nicht an Kinder, für Kinder zugänglich sein sollte, ja, da sehe ich auf jeden Fall Gründe für. So. Aber wenn man jetzt diese ganze Thematik aufmacht, dann sind die positiven Effekte, die man von einer Legalisierung und einer Aufklärung von Cannabis hätte, überwiegen so heftig die negativen Seiten, weil vor allem viele der negativen Seiten auch weniger werden würden, wenn Aufklärung stattfinden würde.
Glaubst du aber auch, dass so das Stigma, wenn du einfach vergleichst, in den meisten Gesellschaften ist Gras illegal und Alkohol ist legal, was natürlich immer auch von fast das Hauptargument von Kiffern ist, zu sagen, so, ey, daran sterben so und so viele Leute, sagen wir mal jetzt einen THC-Toten. Ja. Aber meinst du, es ist einfach auch so quasi, dass irgendjemand mal gesagt hat, so, okay, irgendwas müssen die machen dürfen, weißt du? Also irgendjemand, der so oben stand, so, ich weiß nicht, ob es ein Herrscher war oder ein König, und sagt so, irgendwas müssen die machen dürfen, aber dann lass die saufen, weil dann sind die einfach irgendwie trotzdem noch willig, im Hamsterrad zu funktionieren, und die Kiffer hinterfragen eben zu viel, ne? Irgendwann ist man so, warte, aber warum muss ich morgen um 7 Uhr aufstehen und dann an der Kasse sitzen, oder weißt du so?
Einer, denke ich mal, einer der Gründe.
Das ist schon irgendwie, also ich glaube, es geht da gar nicht nur um das Ausmaß von wie kann die Droge dir schaden, sondern was macht sie mit den Menschen?
Ne? Safe, das ist auf jeden Fall einer der Gründe, aber das ist eher nur eine Theorie, das kann man halt irgendwo an nichts belegen. Was man aber belegen kann, sind die Lobbyisten, die in den 20er oder 30er Jahren dafür zuständig waren, dass Cannabis illegal wurde und dass es eine Schedule-1-Drug zusammen mit Heroin geworden ist. Und das sind am Ende Leute, die irgendwo ihre Finger mit drin haben bei Holz, Pharma, Öl. Da weiß ich nicht, ob da auch
Tabak, Lobby ist. Alkohol auch so?
Bestimmt auch. Mit der Legalisierung von Cannabis habe ich mal irgendwo Statistiken gesehen, in einigen Ländern hat der Konsum von Alkohol auf jeden Fall nachgelassen, weil die Leute gerne ihren Feierabend-Joint rauchen würden und nicht ihr Feierabend-Bier, wenn es legal wäre. Auch die, das ist dann auch wieder das Thema von negative Seiten würden positiv werden. Mit der Aufklärung würde viel Paranoia weggehen. Ja. Paranoia ist oft der Grund für Auslösung von Angstzuständen oder sowas, wenn du high bist. Und wenn es legal ist, ist weniger Paranoia. Okay, aber wo waren wir gerade?
Eigentlich nur diese philosophischen Ansätze. Also du meinst, warum sich das so entwickelt hat, dass die...
Genau, 20er, 30er Jahre. Ich denke eher genau, dass das, es steht dem Ganzen im Weg. Also mittlerweile gibt es irgendwelche Statistiken, die dir zeigen, dass du auf derselben Fläche, wo du halt Wald anbaust, du Cannabis anbauen könntest und 4-mal effektiver Papier herstellen könntest. Wow. So. Oder dass es Autos gibt, die auf Hanföl laufen können. Dass es... So, du kannst, ich habe auch neulich gelesen, IKEA möchte komplett holzfrei gehen und auf Hanf gehen. Krass. IKEA, über so ein großer Konzern, und das ist ja, da zeigt sich ja, wenn so riesige internationale Konzerne die Entscheidungen treffen, dass wir keine Scheiße labern, wenn wir davon reden, dass es viele positive Gründe gibt, warum man legalisieren sollte. Und wo du gerade meintest, dass viele dann immer sagen, ja, Alkohol ist ja legal, aber Cannabis nicht. Das ist eins der Argumente, die, glaube ich, dafür sorgen, dass Leute das nicht ernst nehmen. Weil es geht immer um den Rausch. Es ist immer, ja, ich will aber meinen Joint kiffen und high sein, genau wie ich saufen kann. Aber darum geht's so auf Punkt 20 auf der Liste. Erstmal geht's um den medizinischen Mehrwert von THC. Dann geht's um den wirtschaftlich und gesellschaftlichen Mehrwert von THC. Wie viele Jobs geschafft werden würden. Für mich, wenn irgendjemand jetzt in dieser Krisenzeit, die wir haben, fragt, wie kommen wir da wieder raus?
Habe ich auch zu Luise Amtsberg, als ich im ersten Lockdown mal irgendwie während so einem Viva Con Agua Insta-Festival irgendwie hatte ich so eine Live-Schalte mit Luise Amtsberg von den Grünen und habe auch gesagt, ey, warum jetzt in der Krise nicht einfach Cannabis legalisieren, und guckt euch einmal die Zahlen an. Ich weiß es nur von Kalifornien, als Schwarzenegger das damals, ne, Kalifornien irgendwie legal gemacht hat. Da war irgendwann mal die Statistik nur, was die an Bruttoumsatz, Bruttosozialprodukt einfach mehr hatten, also mehr Geld in der Kasse, nur weil einfach das legal war. Und in Oregon, wo mein Sohn bis vor kurzem gewohnt hat, seitdem es legal ist, gingen 40% von den extra Steuern, die eingenommen wurden, direkt ins Schulsystem. Also es sind ja auch Sachen, die man gesellschaftlich wirklich bewegen kann. Man hat einfach irgendwas, so ein, wofür jeden Tag Geld ausgegeben wird von unglaublich vielen Leuten, was auf einmal legal ist. Und
jetzt guck mal, wie krass das ist und wie emotionalisierend das sein kann im Vergleich zu, ja, ich will meinen Joint rauchen, weil ich darf ja auch Bier trinken. Voll, das ist so unwichtig. Mhm. Klar, Recht auf Rausch bin ich auch dafür und ich verherrliche das und liebe das, meinen Joint zu rauchen. Aber wenn es darum geht, dass jemand diskutieren möchte oder eine politische Diskussion über Legalisierung führen möchte, würde ich dieses Argument nicht mal ansprechen. Ja, und wenn jemand es ansprechen würde, würde ich probieren, es zu unterbinden und über etwas zu reden, wie zum Beispiel Menschen, die Parkinson haben oder die Tourette haben und ihre Anfälle damit irgendwie in den Griff bekommen. Stell dir mal vor, ein Mensch, der sein Leben lang so eine Probleme hat, kommt mit Mitte 20 darauf, dass er so eine THC-Pille nehmen kann und auf einmal ist sein Leid nur noch halb so schlimm. Das
ist echt krass.
Das ist doch voll, das bewegt einen doch auch. Das ist doch auch was, das kann doch, du kannst mir doch nicht erzählen, dass dich das kalt lässt. Außer du bist ein abgebrühtes Arschloch, was eh nur Geld machen möchte, mit was auch immer für Hintergedanken. Aber das sind für mich so die Argumente. Oder die Mutter, die ihr vierjähriges Kind von Krebs, in der Krebsbehandlung mit CBD auch oder CBD auch zugeführt hat. Man kann jetzt nicht sagen, dass das Krebs heilt oder sowas. Und so eine absoluten Statements über CBD sind auch sehr schwierig. Aber es gibt mittlerweile, Wissen oder auch über THC, viele, viele wissenschaftliche, belegte Studien, auch selbst von so offiziellen Einrichtungen wie der Charité in Berlin und so, die positive Effekte bei diversen Krankheitsbildern halt beweisen.
Ja.
Und diese Stories, denke ich, sind die viel, viel wichtigeren bei so einer Legalisierungsdebatte.
Und obwohl du all das weißt, was Positives ausgelöst werden kann, hattest du jemals, also ich hatte zum Beispiel so eine Phase um die 30 rum, wo ich so immer, wenn ich weggegangen bin und immer beim Rausgehen, so wenn Leute mich auf der Straße angesprochen haben, ich super oft diesen gleichen Satz gehört habe, ey, ich habe damals bei Grüne Brille angefangen zu kiffen. So. Und das war irgendwie, hat mich so abgeturnt, dass ich dann, weißt du, wirklich gemerkt habe, so krass, ich dachte trotzdem, jeder trifft seine Entscheidung für sich, aber habe dann auch nochmal reflektiert, so genau in der Zeit, wo ich angefangen habe zu kiffen, war eben auch Method Man, Redman, How High, weißt du, das Video, und ich stand einfach auch vorm Spiegel, hab so und den Rauch ausgeblasen, war so, boah, ich sehe auch so cool aus wie die. Und das war natürlich irgendwie auch, weißt du, so nicht nur selbstgewähltes Schicksal, sondern irgendwas, was schon von außen beeinflusst war. Und weißt du, dass ich den Song echt auch ein paar Jahre nicht live gespielt habe, weil ich irgendwie dachte, ich kann es nicht mehr vertreten, und dann irgendwann war es mir auch wieder scheißegal, so, weil ich einfach gemerkt habe, ey, ist ein geiler Song. Und
aber gab es so einen Moment, wo es dir dann wieder...
Nee, den weiß ich nicht mehr. Ich weiß echt, so der Moment, wo ich sozusagen gesagt habe, so, ey, irgendwie schäme ich mich doch dafür, dass ich so propagiert habe und will es jetzt nicht mehr machen, und dann...
Klar, so. Das ist halt dann auch das Ding, weißt du, manche haben dann vielleicht deinetwegen angefangen zu kiffen und dann vielleicht auf Kiffen abgekackt, aber... Vielleicht hat auch jemand wie ich auch bestimmt irgendwo inspiriert von dir. Also bei mir war es jetzt vielleicht nicht Grüne Brille, aber ich habe auch deine Karriere mitbekommen, als ich, weiß ich nicht, was 14, 15, 16 war, wo es losging mit Kiffen. Aber mir hat das sehr viel Positives in meinem Leben gebracht.
Danke, dass du es sagst.
Weißt du, was ich meine? So? Also nein, aber danke, also dann eher danke. Weißt du, natürlich gibt es bestimmt auch das Negativbeispiel, aber für mich ist es, mir hat das so viel Positives gebracht. Also die schönen Momente, die ich hatte, die ich mit anderen Menschen geteilt habe, auf einem, nach einem Joint, die Menschen, die ich kennengelernt habe dadurch, das Format Hotbox, was nicht gekommen wäre, wenn ich nicht diese Kiffer-Rap gemacht habe, zu denen mich das inspiriert hat. Beats laufen, wir kiffen und rappen, okay, also rappen wir über Kiffen. So.
Ja, das macht schon Sinn auf jeden Fall, aber gab es trotzdem irgendwie so diesen Moment, wo du nicht, was soll ich sagen, genau, auf dieses, weil du hast erzählt, du machst ja auch so ein, jetzt dieses Jahr leider nicht, weil überall Lockdown, aber sonst hast du auch schon in Holland ja Festivals gemacht. So, und ich kenne
Festival
ist die Idee. Genau, es ist die Idee, oder ein Konzert auf jeden Fall, wo ihr so richtig Fans aus Deutschland angekarrt habt mit Bussen und dann irgendwie da so ein fettes Smokefest gemacht habt. Und ich denke so, vor allem wenn man so ein, weil irgendwie ist ja was fundamental anderes, wenn ich jetzt in eine Dispensary für Weed in Amerika gehe und wirklich so das Gefühl habe, ich bin in einer Apotheke und habe eben komplett, weißt du, diese ganzen positiven und belegten, oder weißt du, da habe ich einen Typ, der ist wie ein Apotheker. Ich sage so, ey, meine Schulter tut immer weh. So. Und weißt du, ich hatte da wirklich in der Schlange hinter mir schon irgendwie alte Leute mit Arthritis in den Händen. So, yeah, my husband, he has the arthritis in his hands. Und dann, okay, dann würde ich euch das und das, weißt du? Ja. Oder auch schon Endstadium-Patienten mit so offenen, weißt du, diesen Dingern einfach so, habe alles da schon gesehen und wirklich gesehen, das hat so ein Apotheken-Flavor irgendwie und gibt mir auch so ein Gefühl, weißt du, ich kaufe mir irgendwie, kann mir so spezifisch Sachen aussuchen, auf eine Wirkung hin. Und in Amsterdam fand ich dann doch alles irgendwie, ich fand es immer exciting, aber irgendwie im Vergleich zu Ami ist es doch, das ist irgendwie so ein das ist eher dieses Kiffer und weißt du so, und man sieht auch eher Leute abkacken, so, ne, so.
Die Stores sind halt auch einfach teilweise 30, 40 Jahre alt. Mhm. Also das Prinzip der Legalisierung war ja lange, oder der Teil ist ja nicht mal legalisiert, der Duldung oder so, wie es da in Holland ist, ist ja so viel früher gewesen als in Kalifornien. Die konnten ja so viel fortschrittlicher schon irgendwie reinsteppen da, glaube ich. Plus, dadurch, dass es legal ist, ist das halt möglich. In Holland ist ja immer noch nur geduldet oder eigentlich ist illegal, du darfst was, ein halbes Kilo oder so im Laden haben und müssen die immer von ihren Bunkern da immer irgendwo hin und her fahren und so eine Filme, also das ist immer noch so. Selbst die Großen, selbst die Leute, die da das Game in der Hand haben seit 30 Jahren, müssen sich irgendwo noch dem Gesetz so ein bisschen beugen und halt aufpassen. Und das ist was anderes, als als wenn es halt komplett legal ist wie in Cali. Ich bin auch Amsterdam, also ich lieb's da auch, aber ich bin viel, viel, wenn es um die Cannabiskultur geht, viel lieber in Cali oder auch in Spanien.
Da ja, Spanien geht auch krass ab, ne? Barcelona warst du ja auch neulich gerade.
Und da hab ich dir auch gezeigt, diesen Clip von dem Laden, von dem Cookies-Laden da und so, das ist ein ganz anderer Flavor. Man will da abhängen. Das ist so wie, für mich ist es so wie Shisha-Bar in cool.
Ja.
So, Shisha-Bar, ich mag den Geruch nicht, ich krieg Kopfschmerzen, wenn ich das rauche. Da läuft immer Deutschrap und da will ich irgendwie nicht abhängen. Ja. Und in diesen Läden läuft den ganzen Tag geile, smooth Musik. Entweder läuft da Reggae oder Rap-Musik. Da arbeiten immer entspannte Menschen, die voll höflich sind und Bock haben, dich zu informieren. Und in Holland ist halt meistens eher so abfertig. So hier 2 Gramm, okay, fertig. Am besten unbequem, dass du gar nicht da chillen willst in den Läden. So der Fastfood-Style. Aber in Barcelona geben die sich mittlerweile richtig Mühe. Das sind richtig geile Läden. Und so, das ist mir auch viel, viel lieber.
Okay. Du hast erzählt von diesen Plänen, da dein Festival zu machen in Holland und da jetzt hinführend sozusagen. Du wirst erstmal einen Smoke Break machen, so der relativ, glaube ich, synchron vielleicht zur Ausstrahlung dieser Folge beginnt, so, also irgendwann so Mitte, Ende des Monats. Erzähl mal, wie der Gedanke kommt, ab und zu auch mal einen Break zu machen oder was du dir damit erhoffst oder für dich selber. Und du teilst ja auch dieses Experience, willst es komplett auch eigentlich mit deinen Followern und der Öffentlichkeit teilen.
Ich bin ja die ganze Zeit eigentlich irgendwie öffentlich, ob es jetzt Interviews sind, die ich führe oder ob es Musik ist, die ich rausbringe oder Social Media. Irgendwie kann man mich ja die ganze Zeit verfolgen und so gehe ich dann halt auch damit um, wenn ich aufhöre zu buffen. Jetzt sieht man mich viel am Buffen, dann sieht man mich halt gar nicht mehr am Buffen und vielleicht andere Dinge tun. Ich weiß noch gar nicht, was dann genau passieren wird. Ich denke, was ich mir erhoffe, ist eine Überraschung. Ja. So, ich will jetzt gar nicht sagen, ich hoffe, dass es so sein wird, weil wird dann wahrscheinlich eh nicht so sein. Ich denke, dass sich gar nicht so viel ändern wird, außer dass ich mehr Zeit habe und mehr Geld.
Und wenn es um dieses Branding geht, weil das ja trotzdem auch so eine der Säulen ist, auf die dein Name gebaut ist, hast du da aber jetzt keine Angst, dass irgendwie
es wird Leute bestimmt dich Leute geben, die hängen. Sagen, oh, ich kann deine Musik jetzt nicht mehr hören, du bist kein echter Kiffer, du machst eine Pause. Ja, ist okay. Dem würde ich mal empfehlen, eine Pause zu machen. Ja. So, so sehr ich das auch liebe, ist es, glaube ich, auch wichtig, mal so Abstand und Nähe zu sich selbst und Abstand von äußeren Einflüssen zu finden. Und irgendwann war bei mir der Punkt, wo ich das Gefühl hatte, so roll ich den Joint oder rollt der Joint mich? So auf, hab ich's überhaupt noch, so entscheide ich überhaupt selber jeden Tag?
Keine Ahnung. Und du rauchst ja pur, ne? Also, weil ich bin manchmal nicht so sicher, ob ich vielleicht einfach so viel rauche, weil ich tabakabhängig bin. So, weil einfach zu dieses,
safe. Ja. Jeder, der mit Tabak raucht, ist nikotinabhängig.
Ja, du hast ja gerade gesagt, du willst auch trotzdem immer weiter.
Ja, das heißt ja nicht, dass es jetzt, also auch mit Nikotin sollte man eine Pause machen. Sogar noch viel eher, denke ich, weil der den Körper ja die ganze Zeit auch noch anders angreift als Cannabis. Aber ich wollte schon vor einem halben Jahr oder so, hatte ich so einen Moment, wo ich dann dachte, ja, ich habe irgendwie keinen Bock mehr und irgendwie nervt mich der Joint gerade. Aber dann haben wir gerade wieder mit Hotbox angefangen gehabt, hatten noch irgendwie ein paar Folgen.
Wortwörtlicher Zugzwang.
Ja, genau, Zugzwang. Und dann ging's, dann meinte ich, okay, wenn ich das mache, dann mache ich es auch in einer Phase, wo es bei mir wichtig ist. Weil jetzt war Corona Lockdown, ja. Ich höre doch nicht auf zu kiffen im Lockdown, ja. Das war so, wenn ich den ganzen Tag zu Hause bin und ich nicht so viel reisen kann und unterwegs sein kann. Wenn ich in anderen Ländern bin, ich war auch mal 10 Tage auf Kuba oder irgendwo, dann interessiert mich gar nicht, nicht zu buffen. Das ist nicht so schlimm.
Das ist echt interessant, ist bei mir auch so. Vor allem wärmere Länder, wo das Grundgefühl einfach so irgendwie. Das
ist ein Natural High, wenn man in die Sonne guckt. Das reicht mir auch manchmal. Das muss kein Joint sein.
Und dann willst du aber jetzt einen Break machen und dann eigentlich, wenn hoffentlich nächstes Jahr man wieder alles machen darf, denn ein Smoke-Festival in Amsterdam organisieren.
Das wäre so geil.
Und dann live auf der Bühne deinen ersten Joint rauchen.
Also das weiß ich nicht.
Nee, du musst schon vorher
antesten. Mal gucken. Ich weiß ja noch nicht, wann oder wie ich wieder anfangen werde. Und ich weiß genauso auch nicht, wann und wie wieder Lockdowns und Reisebedingungen sich ändern. Aber sobald diese Bedingungen sich ändern und man problemlos mit 500 Leuten vielleicht aus Deutschland nach Amsterdam reisen kann, will ich da ein Festival machen. Ich habe da so eine Location gesehen, die ist so geil, Digga, direkt am Strand und so. Die Vorstellung von der Bühne zu Stage-Diven über die Crowd ins Meer. Das ist der Move. Nur dafür will ich dieses Festival machen, damit ich diesen Move, ich von mir aus, ich spiele als Erster um 14 Uhr, damit ich das machen kann. Aber das ist, wir haben das ja schon mal gemacht und innerhalb von 8 Tagen oder so haben wir da 250 oder 300 Tickets verkauft, nice. Wovon 250 mit Bussen halt in den Coffeeshop gekommen sind für ein Meet and Greet. Über so 3 Stufen, glaube ich, haben wir die Leute eingeteilt, wie sie dann kamen, weil in den Raum immer nur 100 Leute reingepasst haben. Und auch das 100 Leute für ein Meet and Greet ist schon sehr schwierig. Ich habe halt viele Homies noch da gehabt, auch ein paar andere Rapper, sodass die da jetzt nicht alle irgendwie Schlange standen, um dann mit mir zu chillen, sondern irgendwie alle gemeinsam da abhängen. Und wenn jemand mich jetzt was fragen will, dann kann er mich was fragen. Und ein so ein Event mussten wir canceln, genau als Corona losging. Wir hätten es sogar noch machen können. Eine Woche danach kamen dann diese ganzen Bestimmungen, dass es geändert wird. Aber wir wollten da nicht in die Verantwortung rein. Und viele hätten bestimmt auch abgesagt. Und da hatten wir das so organisiert, dass da Plusmacher wäre da gewesen. Green, Haze, Unique, Lugardi und Nein, Morten, Modi und meine ganzen Jungs. Also so richtig wie Festival Backstage. Ja. So war für mich die Vorstellung, so sollte so ein Event für die Leute sein. Am besten gibt's gutes Essen, gibt's gutes Gras. Ja. Der Homie von Pridami meinte dann so irgendwann, ja komm, wir klären das, ich schmeiß euch 200 Gramm und dann holen wir, we're gonna get some ladies and they're gonna get the vaporizer balloon and then we put all the weed in and they just walk around and everybody can smoke it, how you think about that? Und so, der hat immer so eine, kommt immer mit so Ideen um die Ecke, wie er seinen Laden da interessant für die Leute gestalten kann. Und viele solcher Kleinigkeiten sollen dann halt da stattfinden und am Ende geht man von da rüber in eine andere Location, wo ein Konzert stattfindet. Oder halt diese, in Zukunft dann das Große, wäre dann halt einfach Festival direkt am Strand, ohne Coffeeshop und drum und dran, sondern einfach alles da an einem Ort. Geil,
ey. Ja, ich hoffe sehr, dass die Bestimmungen es möglich machen, dass du das machen kannst. Und dann hoffe ich zusätzlich, dass du dran denkst, mir eine SMS zu schreiben.
Ja, safe. Wenn es soweit ist, auf jeden Fall. Ich denke, dass ich, wenn ich mir die Welt gerade angucke, denke ich, dass ich erst wieder anfangen werde zu kiffen und dann irgendwann das wieder möglich sein wird. Ja. Oder mal gucken.
Mal gucken. Erstmal. Wir hoffen aufs Beste auf jeden Fall. Ja, und alles Gute für die Smoke-Pause auf jeden Fall. Mhm. Aber was ich noch ein bisschen wissen wollte, erzähl nochmal zu deinem Label-Konstrukt. Wie lange hast du dein Label schon? Wer sind die Acts da drauf? Und wie handelst du dieses ganze Business? Wie involviert bist du? Und weißt du, so ist es wirklich.
Wir haben Immerready 2015, glaube ich, gegründet. Mhm. Weil wir ein Label gründen mussten, um mit Vertrieb zu arbeiten und so. Und dann gab es halt so, weil wir waren eh schon eine Crew von Leuten, das hat sich dann einfach nur so einmal so zusammengefügt. Und eigentlich waren das im Kern erstmal Morten, Mauli und ich damals. Mhm. So, oder zumindest wurde es auch so viel von außen wahrgenommen. Es waren halt viele Leute noch drumherum, aber wir waren so die drei, die released haben. Und die ganzen Jungs drumherum, die halt jetzt mittlerweile auch den Leuten bekannt sind, wie Modi oder Robo oder Kareem, die. So der Kern, diese 5 Leute sind es heute. Morten, Modi, Al-Kareem, Robo und ich. Mhm. Und Siri. Siri ist noch der Bruder von Kareem, der jetzt angefangen hat, auch Musik zu releasen. Mhm. Aber wir sind kein Label, wo wir so erfolgsgezielt, getrimmt die Projekte arbeiten oder so, sondern wir bringen halt Musik raus.
Ja, genau, und das finde ich eben so interessant daran. Und wie rechnet sich das?
Schwierig. Ja. Rechnet sich schwierig, aber es ist halt, das ist, wo es halt auch angefangen hat. Weißt du, man macht es nicht dafür, sondern man macht es, weil man geilen Scheiß machen will. Weil es einen irgendwie erfüllt und einem einen Grund gibt, jeden Tag weiterzumachen. Und es rechnet sich dann halt schon in Zeiten, wo du heutzutage independent bist und halt über Streaming Money, auch wenn es nicht bei allen Künstlern so riesige Zahlen sind, ein paar Hunnis fliegen dann schon mal rein. Dann gibt es hier und da mal eine Live-Show für ein paar Hunnis. Okay, dann machst du dein Album, okay, Bro, dann machen wir noch 200 Hoodies. Dann machst du noch mal ein paar Taugis mit den Hoodies. Und so irgendwie probieren wir uns das die ganze Zeit aufzubauen und gegenseitig zuzuwerfen. Und eigentlich macht aber jeder so sein eigenes Ding. Wir sind ein kleines Team im Hintergrund, die dann halt so Grafiken und ein bisschen Social Media und so helfen. Aber kein Label, wie man sich ein herkömmliches Musiklabel vorstellt.
Und war dir auch wichtig, irgendwie, dass es einfach so dieses...
Mir war wichtig, dass es eine eigene Dynamik entwickelt. Mir war jetzt nicht wichtig, dass es, also doch, mir war es schon sehr wichtig, dass es nicht genau wie in einem Office, was ich so kenne, abläuft. Und so 9-to-5-mäßig und dass Leute hier ihre Zeit absitzen oder so, sondern mir war sehr wichtig, dass jeder, der da arbeitet, an dem Scheiß arbeitet, den er möchte. Und wenn es irgendwann dazu kommt, dass du, warum auch immer, weil jeder hat bei uns irgendwann mal Aufgaben angenommen, die eigentlich nicht sein Aufgabenbereich sind, und wenn das irgendwann zu viel wird, dann ist es in deiner eigenen Verantwortung auch, da rauszugehen und dir wieder die Sachen zu nehmen, die für dich wichtig sind oder die du machen möchtest. So wie, keine Ahnung, Morten mal ein paar Jahre fast nur produziert hat, so kaum eigene Songs gemacht hat. Oder ich für 3 Jahre oder so Musikvideos gemacht habe. Und einfach so war, okay, Notamann, keiner macht Videos. Boah, 2000 Euro, 3000 Euro für ein Musikvideo, was ja wenig ist, aber was überhaupt nicht vorstellbar war zu so einer Zeit. Okay, komm, wir haben doch hier irgendwo ein bisschen Geld klargemacht, wir kaufen eine Kamera, ich mach das jetzt selber. Und dann habe ich so, wie halt dann bei uns jemand anders, die eigentlich, also zum Beispiel Jenny hat am Anfang unser Booking gemacht, ist dann irgendwann meine Labelpartnerin sozusagen geworden oder hat eigentlich das Label gemacht und ich habe nur so ihr mal gesagt, hey, hier so vielleicht oder war in den Meetings dabei, aber so, oh, wie bin ich da jetzt gerade schon wieder gelandet?
Jenny, ich weiß auch nicht, ob Jenny kam.
Nee, weiß ich auch nicht, aber davor war doch gerade irgendwas. Nee, ach so, genau, andere Aufgaben annehmen. Und sie kam halt eigentlich vom Booking und war dann irgendwann Labelmanagement und war dann irgendwann so Mädchen für alles. Und das war, ist auch nicht cool. Geht dann wieder zurück auf, okay, weißt du was, wenn Booking ist, mache ich Booking, ich mache Verlag, ich mache Vertrieb und so weiter. Auf, okay, ich kann nicht alles machen. Das musste jeder bei uns irgendwann lernen. Und ich glaube, wenn man in einer normalen Firmenstruktur ist, kommt es zu sowas halt überhaupt nicht. Da ist ganz klar, was deine Aufgaben sind. Und deswegen verstehe ich vielleicht auch, was viele Leute sowas wollen und darin eher eine Freiheit finden, als in dem, dass sie sich das selber suchen müssen. Aber für mich persönlich ist es dieses sich selber suchen und selber die Verantwortung zu nehmen, die Dinge zu tun, die du tun möchtest. Und im Idealfall Dinge zu tun, die dafür sorgen, dass mehr Geld reinkommt, damit du auch mehr Geld verdienen kannst.
Ja. So, du gerade Streams vorhin gesagt hast, fiel mir ein, das fand ich auch ein super interessantes Statement, weil ich bin ja so aus so einer alten Zeit, dass Streams für mich so jetzt immer noch neu sind sozusagen, weißt du, wenn ich so die Gesamtspanne meiner Karriere sehe und dass ich sozusagen ab an dem Zeitpunkt, wo es zum Streaming kam, hatte ich eh schon ein paar Jahre, weißt du, mit diesen illegalen Downloads war ja viel krasser gefühlt als Streaming über gar kein Geld, weißt du, und so viel Fans weggebrochen sind, also so viel Käufer weggebrochen sind und gar kein Geld mehr floss, da war dann für mich schon wieder so ein, oh, jetzt wird gestreamt, jetzt kommt jedenfalls irgendwie Geld und ich hatte eh nie mein Hauptgeld aus Plattenverkäufen gezogen, sondern immer mehr aus Live und allen anderen, was ich so mache. Und dann fand ich es aber super interessant zu hören, dass du mir Neues erzählt hast, dass ihr so am Anfang von dem Immer-Ready-Ding eigentlich genauso diese Zeit gecatcht habt, wo Streaming groß wurde, aber es noch nicht Algorithmen und Playlists terrorisiert war und ihr einfach wirklich extrem gut so 2000, davon gelebt habt. Ne?
2016, 17, also klar, wir hatten auch so einen kleinen Hype und Mauli damals hat über, der hat so eine VBT-Battles mitgemacht und dadurch halt voll die Reichweite gehabt und hat dann halt auch einfach krasse Musik abgeliefert. So, und Morten hat das alles produziert und Mauli und ich waren zu der Zeit immer live zusammen unterwegs und ich habe eh schon irgendwie meine Mixtapes die ganze Zeit gedroppt, aber mehr so, hatten so hier ein paar hundert Leute mitbekommen, da nochmal ein paar hundert Leute, aber da so mit Mauli war dann die Zeit, wo es richtig losging. Und dann, wir haben das ja gar nicht gecheckt, weil wir kamen ja auch von Mixtapes und CDs verkaufen und sowas und auf einmal gibt es dieses Streaming-Geld und auf einmal gibt es halt auch, okay, du lädst es da rein und eine Woche später ist dann da online, man checkt, okay, das funktioniert ja super easy. Und es funktioniert nur so super easy, bis halt dann irgendwo Algorithmen dazwischen geschaltet sind und Labels und der hat früher bei dem Label gearbeitet und der bei dem Label und die beiden machen jetzt das bei Spotify. Das ist ein komischer Zufall. Und so war das halt am Anfang nicht. Da konntest du reinreleasen und die normalen Algorithmen, wenn jemand Marvin Game gehört hat und danach Samy Deluxe gehört hat, dann wurde dem Nächsten, der Marvin Game gehört hat, Samy Deluxe vorgeschlagen. So, super geile Funktion, wie das halt irgendwie war. Zumindest war YouTube so. Ich weiß nicht, wie Spotify es genauso war. Aber auf jeden Fall habe ich in diesem Zeitraum sehr viel schneller Streams gemacht. Ich mache letztendlich fast die gleichen heutzutage, aber es zieht sich manchmal über 4 bis 6 Wochen, bis alles überhaupt mitbekommen haben, dass eine neue Single gedroppt ist. Und das ist ja dann eigentlich in so einer Zeit, die so kurzlebig ist, total gefährlich als Künstler. Du musst die ganze Zeit releasen und dann releasest du aber immer nur für einen kleinen Teil deiner Community.
Ja, das ist schon echt ein bisschen korruptes System. System, ne? Definitiv.
Es war immer korrupt. Und wir haben halt einfach diese nice 2 Jahre da gecatcht, 2016, 17, die uns auch irgendwo mit dahin gebracht haben, dass wir heute weiter so releasen können und unsere Musik gehört wird und wir auf die Oberfläche gekommen sind. Aber ich würde mir eher wünschen, dass es so bleibt. Es hat voll die freie Marktwirtschaft
einfach. Ja, voll. Weil es dann wirklich darum geht, was Leute gerne hören und nicht, was irgendein Label oder jemand, der die Playlist kuratiert, irgendwie vorschlägt, vielleicht aus eigenen Interessen und sogar finanziellen Interessen.
Bevor es die Playlisten waren, waren es halt die Radios. Und bevor Streams gekauft wurden, wurden Platten gekauft und wurden DJs bezahlt und was auch immer. Es wurde immer irgendwo gedribbelt. Und die Straße sozusagen war auch schon immer drin. Ne? Wenn man ganz weit zurückgeht, irgendwo zu Frank Sinatra-Zeiten und so, das doch auch, war doch auch alles korrupt.
Ja, Mann. Du verteilst allerdings überall Liebessticker. So. Egal, wo ich... wo du aufgetaucht bist irgendwie in letzter Zeit, so war noch immer schöne kleine Sticker mit Liebe. So. Das finde ich auf jeden Fall ein voll nices Zeichen, weil das irgendwie, genau, wie Liebe verbreiten und das aber auch keine Werbung für irgendwas draufsteht. Mhm. Wirklich nur Liebe.
Ja, Mann.
Auch eine voll geile
Idee. Die Idee ist so eine... ich weiß nicht genau die Infos, Karim weiß das viel besser. Das ist eine Sprüher-Crew aus NRW, die überall Liebe gelassen haben. Und Karim hatte irgendwann mal die Idee, so ein Ding, so ein Shirt zu machen, weil sein Tape hieß damals, das L steht für Love. Okay. Also das L steht dafür, das L steht nicht dafür und so. Und da stand es halt für Love in der Zeit. Und dann hat er sich mit den Homies da zusammengesetzt und gequatscht und meinte, okay, komm, dann machen wir das jetzt und bringen wir Liebe auf eine größere, auf noch eine größere Fläche und vertreiben die Sticker und so halt überall, aber es darf keine Werbung sein. Ja. Es darf nicht so
nicht
Liebe mit dem oder von dem, sondern nein, es ist Liebe. Einfach Liebe. Irgendwo Liebe. Kleb irgendwo Liebe hin. Wenn du irgendwas nicht magst, was du irgendwo siehst, kleb Liebe rüber.
Aber das fand ich so ein schönes Sinnbild irgendwie für alles das, was ich jetzt von dir mitbekommen habe, weißt du, weil dann kam ich in mein Studio, nachdem ihr weg wart und dann lag da irgendwie ein nice Sweater, übrigens der ist auch jetzt hier von der Marke,
Killer,
die du mich abgehabt hast, ja, von 10K und ihr habt mir einen nice Sweater da gelassen von Morten, irgendwie mit ihm als 8-Bit-Figur hier auf dem Ärmel und das
und die
Liebessticker auf jeden Fall und dann habe ich es mir so aufgefallen, dass irgendwie von dem, was ich so den Eindruck habe, wie du an deine Musik rangehst, an dein Business, an dein Konstrukt, was du dir aufbaust, irgendwie an das Live-Ding, an das Weed-Ding, so ist einfach sehr viel Liebe drin und
Liebe
sehr viel.
Ist immer der Kern. Ich glaube, ich habe irgendwann mich mal so gefragt, weil Leute mal Liebe und Hass so gegenüberstellen und sagen, so Hass wäre das Gegenteil von Liebe. Habe ich mich das mal, also ich habe das mal probiert zu hinterfragen und bin dazu gekommen, dass das überhaupt nicht gegensätzlich ist, Liebe und Hass, sondern gegensätzlich ist, finde ich, Liebe und Angst. Und ich finde, wenn man mit Angst irgendwo reingeht, dann kann es, also natürlich muss man Ängste haben und sich auch Ängsten stellen, aber dieses so die ganze Zeit negativ geladen irgendwo reinzugehen, wird zu nichts führen. Ja. Und das Gegenteil davon ist aber Liebe. Und wenn du mit Liebe überall reingehst, dann wird es auch dazu führen, dass Liebe kommt. Egal wie, nicht immer. Und du wirst auch mal deine Liebe gegen die Wand fahren. Ja. Aber wenn du aufhörst, deine Liebe rauszugeben, dann wirst du gar keine Liebe mehr bekommen. Nee, genau. Und lieber falle ich noch 1000 Mal auf die Fresse und lass 500 Mal mein Herz brechen, als dass ich das zumache. Ich finde diese, ich hatte auch mal so eine Phasen und denke auch mal einen Tag so und mal einen Tag so, aber dieses, ja, mir wurde mein Herz gebrochen, jetzt bin ich kalt wie Eis und lasse niemand mehr an mich ran. Attitüde ist ein bisschen unreflektiert, diese Einstellung.
Ja. Ich finde es manchmal so auch so in so Textzeilen kann ich es manchmal nachfühlen, also sowohl von anderen als auch wenn, auch weißt du,
Momenten,
genau so, ne, aber irgendwie,
Moment,
aber so
fühlt sich alles kalt an.
Ja, aber vom Grundgefühl habe ich auch immer echt so, kann ich nicht lange in diesen Emotionen dwellen, weißt du, es ist irgendwie immer dann so, okay, jetzt war scheiße, komm mal und morgen ist
wieder weitergehen. Ja. Man hat es also, vielleicht aber auch schon durch und deswegen kann man einfacher aus so einer Emotion wieder rausgehen heute, als man es eben früher hatte.
Ja. Aber jetzt habe ich es gerade gecheckt, weil ich meine, Marvin Game war auch so ein Name, der ich am Anfang so, Game, weißt du, weil früher, weißt du, wir hatten ja auch alle diese immer Deluxe, Delay, weißt du, immer so. Ja. Und dann war ich so, Game, was, aber jetzt verstehe ich es eben voll. Du hast wirklich das Game gut durchschaut, Alter, und bist super reflektiert und dementsprechend rechtfertigt sich aller Erfolg, den du bisher hattest und, glaube ich, auch noch echt haben wirst. Also,
ich glaube auch, dass da noch viel, viel mehr kommt. Ja, vor allem Erfolg in, den kann man ja eh auf 1000 Arten
definieren. Genau, einfach für dich, deine Selbstverwirklichung. So,
genau das, einfach weitermachen damit. Voll. Musik rausbringen, Alben machen, Weed-Produkte machen, über Weed aufklären, auch wenn ich kein Guru bin, der jetzt alles weiß. Ich weiß auf jeden Fall mehr als der Otto-Normal-Bürger über Cannabis und kann oder könnte den Leuten die richtigen Quellen, Bücher, Dokus oder sonst was aufmachen. Und das, so, da sehe ich viel noch in der Zukunft. Weil die nächsten paar Jahre, gerade wenn wir dann wieder dahin gehen, dass wenn Corona irgendwann vorbei sein sollte und wir die Wirtschaft wieder neu aufbauen müssen, Cannabis ist das Number One Steckenpferd.
True that. Das ist echt so. Ja, und dann hoffe ich auch, dass du ganz vorne dann an der Cannabis-Front damit dabei bist, weil das sind ja auch immer solche Sachen, weißt du, so wie in Amerika war ja eine so dieser Dinger, so okay, es stecken so und so viele schwarze Leute im Knast, weil sie Weed verkauft haben und das ganze Weed-Business drüben ist jetzt eben fast komplett in jetzt weißen Händen. Ne? Doch,
das ist gerade ein Riesenthema. Ja. Gerade in den USA so ein Bill durchgegangen ist, dass die UN entschieden hat, dass Cannabis keine Schedule 1-Droge mehr ist.
Okay.
Das ist jetzt eine Schedule 3-Droge oder irgendwie sowas. Das ist also, das ist ein Riesenschritt für Cannabis auf der ganzen Welt. Aber das enabled, also das ermöglicht, dass jetzt ich hab's nicht ganz gecheckt, worum es geht, aber es geht darum, dass dadurch halt nur über gewisse Lizenzen und über gewisse Strukturen das wieder laufen kann.
Ja, genau.
Und somit jetzt halt komplett Riesenfirmen reingehen und es übernehmen. Jetzt lief 10 Jahre gut, Leute, okay, jetzt kommen wir. Ja. Und davor wird halt gerade überall gewarnt. Ich bin auf so ein paar Instagram-Plattformen, die da so drüber berichten in Amerika, wie es halt läuft. Und da geht es gerade ab. Da sind jeden Tag die Stories so 100.000 Punkte über hier ein Artikel, da ein Artikel, Leute, hier Petition, da. Und wir müssen auf die Straße gehen und so eine Filme gerade. Weil eigentlich ist es ja, boah, krass, es ist keine Droge mehr. Aber wenn gleichzeitig es dann dadurch halt, wie sagt man, monopolisiert wird, ist es eben nicht mehr gut. Und auch in Deutschland sind viele Leute da jetzt schon dran, in den Schlangen alles ready zu machen, dass sie Lizenzen sich holen können, sowohl fürs Growen als auch fürs Verkaufen, als für medizinisch, als fürs Einführen. Gibt irgendwie nur, habe ich mal gehört, nur 6 Menschen oder so, die Cannabis aus Kanada nach Deutschland holen dürfen oder irgendwie so, oder nach Europa holen dürfen oder irgendwie so.
Super weird Business auf jeden Fall.
Und da machen sich viele Leute schlau. Mir ist da wieder dann halt auch zu viel Business. Dann bin ich wieder raus. Ich mache mit und unterhalte mich und habe geile Ideen und bin mit den Leuten. Aber so, wenn es dann wirklich darum geht, mir eine Lizenz oder sowas zu holen, ist das für mich eine Nummer einfach zu tief.
Ja.
Dann will ich doch wieder nur rappen und kiffen.
Rappen und kiffen, ne. Bro, cool, dass du hier warst.
Ja,
viel Spaß bei deiner Kiffpause. Also ich leide jetzt schon mit dir auf jeden Fall. Nee, aber das wird gut. Also sowas tut immer gut auf jeden Fall. Das ist schon wichtig, die zu detoxen. Ey, vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank für dein ganzes Knowledge, was du geshared hast, auf jeden Fall.
Ja, danke für die Möglichkeit. Ja. Sehr nice. Ich finde es geil, dass immer mehr so eine Formate entstehen.
Ist wichtig auf jeden Fall.
Ja. Klar.
Haut rein, Leute. Peace out. Marvin Game.
Bleibt krass.